ARD.
Das ist Folge 6 von 6. Königsklasse. Wenn ihr die ersten 5 Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten vorne an. Dann verpasst ihr auch nichts. Es gibt da diese Kindheitserinnerung. Es sind die frühen 2000er und ich sitze an der Konsole und spiele mit Freunden Mario Kart. Ich habe mir erst neulich wieder Videos davon angeschaut. Ein Spiel, das nicht nur für mich einfach ikonisch ist. Ihr kennt es bestimmt und deshalb kennt ihr vielleicht auch das Gefühl, wenn auf einmal diese eine Strecke kommt. Die Regenbogenstrecke. Diese Strecke, die im Weltall schwebt, mit gefühlt 1000 Kurven und meinem Endgegner fehlenden Leitplanken. Also ein bisschen wie der Nürburgring früher, als die Fahrer fast den Ring boykottiert hätten wegen der niedrigen Sicherheitsstandards. Ihr erinnert euch noch an Folge 1. Nur, dass man bei Mario Kart ins Weltall runterfällt. Immer wieder. Also ich zumindest.
Also ich bleib dabei, das ist einfach nicht meine Strecke. Nee, wirklich nicht.
Ich habe bis auf diese Strecke richtig gute Erinnerungen an Mario Kart. Nicht, weil das Spiel irgendwas mit Motorsport und Formel 1 zu tun hätte, einfach weil das eine gute Zeit war. Nach der Schule mit Freunden in den Keller zocken. Nie hätte ich gedacht, dass ich die Formel 1 und die Regenbogenstrecke aus Mario Kart irgendwann wirklich so nahe kommen. Wir haben Anfang März 2024. Wir beginnen gerade die Recherche für diesen Podcast. Da haut Fernando Alonso, der Formel 1-Fahrer, der sich schon mit Schumi Rennen geliefert hat, einen neuen Post bei Instagram raus. Und ich glaube an einen April-Scherz. Zu sehen sind computergenerierte Bilder von einer neu geplanten Formel 1-Strecke in Saudi-Arabien, die gerade gebaut wird. Die Strecke führt an einer Stelle über mehrere Gebäude und Stelzen, so wie ich es noch nie gesehen habe. Und dann, in 70 Metern Höhe, ragt die Fahrbahn wie ein riesiger Balkon ins Nichts. Die Strecke schwebt quasi in der Luft. Und drumherum leuchtet alles so bunt, dass es was von diesen modernen Indoor-Kartbahnen hat. Nur, dass diese Strecke hier mitten durch die Wüste führt. Das sieht nicht aus wie Formel 1. Das sieht wirklich aus wie Mario Kart. Die Königsklasse, meine Formel 1. Sie war für mich noch nie so weit weg von ihren Wurzeln wie in diesem Moment. So spektakulär, wie das auf den Fotos auch aussieht. Eine 70 Meter hohe Kurve sorgt vielleicht für tolle TV-Bilder, aber eben nicht für spannende Überholmanöver und generell krasse Rennaction. Sie macht den Sport nicht besser. Die Formel 1 öffnet sich immer neuen Märkten und neue Strecken entstehen in Ländern, in denen Motorsport früher nicht so eine Rolle gespielt hat.
Natürlich ist es leichter, wenn ich einen, ich sag mal, Diktator in Takatuka-Land habe und sage, ich würde gern fahren bei dir, was zahlst du mir? Dann entscheidet er das und es passiert.
Und klar, irgendwie muss sich jeder Sport mal weiterentwickeln. Aber geht das auch um jeden Preis? Auch wenn ich mir als Formel-1-Fan eigentlich nichts Besseres vorstellen kann als eine Rückkehr der Königsklasse an den Nürburgring, frage ich mich schon irgendwie, passt das noch zusammen? Und will der Ring überhaupt noch eine Königsklasse, die so anders ist als damals? In dieser Folge klären wir endlich die Frage, wie es um ein Comeback der Formel 1 in Deutschland und dem Nürburgring steht und ob das vielleicht den Motorsport-Hype hierzulande neu entfachen könnte. Ich bin Max Dehling und ihr hört die 6. und letzte Folge von Höllenrausch, ein Podcast vom SWR. Wir haben Ende November 2024. Kurz vor der Winterpause gibt es nochmal ein Formel-1-Rennen. Bei 25 Grad Außentemperatur am Abend.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in Katar, 30 Kilometer nördlich von Doha gelegen. Seit 20 Jahren gibt es die Strecke schon, die Formel 1 fährt erst seit 2 Jahren hier.
Das Rennen ist so semi-spannend. Es ist eines dieser durchschnittlichen Formel-1-Rennen, auch weil Max Verstappen die Weltmeisterschaft bereits in der Woche zuvor für sich entschieden hat. Und die Fans? Hört man kaum, denn von großartiger Formel-1-Atmosphäre kann hier keine Rede sein. An der Rennstrecke in Katar haben deutlich weniger Zuschauer Platz als anderswo. Schätzungsweise sind es etwa 40.000. Verglichen mit der restlichen Saison, mit beliebten Strecken wie Silverstone, Monza oder Melbourne, ist das gar nichts.
Wir haben zum Beispiel in Australien an einem Wochenende über 400.000 Zuschauer.
Das ist Volker Hirt, Formel-1-Reporter für die ARD und auch für unseren Podcast. Und er sieht Katar als Formel-1-Austragungsort kritisch.
Diese Begeisterung gibt es hier nicht. In Australien ist es eine absolute Party, die beginnt eigentlich schon am Montag vor dem Rennen. In Kanada ist es ähnlich, neuerdings eben in Las Vegas, in Miami. Die Formel 1 boomt in ganz, ganz vielen Städten.
Nur in Katar irgendwie nicht. Und trotzdem kommt die Formel 1 an diesem Novembertag hierhin, auch wenn hier deutlich weniger Leute jubeln als an anderen Strecken. Ich weiß, was ihr denkt. Ist doch logisch, warum die da fahren. Katar hat ein unschlagbares Argument. Viel Geld.
Natürlich ist es leichter, wenn ich einen, ich sag mal, Diktator in Takatuka-Land habe und sage, ich würde gern fahren bei dir, was zahlst du mir? Dann entscheidet er das und es passiert.
Christian Danner kennt ihr vielleicht als langjährigen Formel-1-Sportkommentator bei RTL. Er war jahrelang selbst Rennfahrer und ist dabei auch in Katar gefahren. Damals noch in anderen Motorsportserien. Denn die Formel 1 fährt erst seit 2021 hier, als wegen der Corona-Pandemie andere Strecken nicht mehr in Frage kommen. Der Grand Prix in Australien fällt damals aufgrund der Gesundheitsbestimmungen aus. Die Formel 1 will aber weiterhin an 22 Rennen in der Saison festhalten. Katar springt ein, bereitet innerhalb weniger Wochen alles vor für die Königsklasse des Motorsports. Und bekommt 2023 den Zuschlag für 10 weitere Formel-1-Rennen.
Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So einfach ist es nicht, dass man nur noch dort fährt, wo Geld aus der Regierungskasse einfach bezahlt wird und der jeweilige Präsident des Landes sich da in der Sonne des Formel-1-Paddocks zeigt. So einfach ist es nicht.
Es geht auch darum, wer die besten Bedingungen stellt. Und die große Formel 1 wirklich problemlos bei sich stattfinden lassen kann. Denn die ist über die Jahre immer größer geworden. Braucht viel mehr Logistik, um alle Teams und ihre riesigen Aufbauten um die Welt und an die Strecken zu bringen. Für die Rennen werden hunderte Tonnen schwere Container per Schiff, Flugzeug oder LKW um die Welt transportiert. Und das bei so vielen Rennen wie noch nie im Formel 1-Kalender. Waren es Anfang der 2000er noch maximal 17 Rennen in einer Saison, ist die Zahl mit der Zeit immer weiter gestiegen. 2024 gab es ganze 24 Rennen in einem Jahr. Im Schnitt also fast jedes zweite Wochenende einen Grand Prix. So viel wie noch nie. Nur ist halt nicht jede neue Strecke auch eine gute für die Formel 1.
Da gibt's natürlich schon die Kritik, dass man so richtig den Unterschied nicht sieht.
Was Christian Danner meint, die Strecke in Katar wirkt zwar modern, hat aber wenig Spektakuläres zu bieten. Sie hat keinen eigenen Charakter, wie ein Spa mit der legendären Eau Rouge, ein Sandford mit seinen Steilkurven oder einem Temple of Speed in Monza. Es gibt in Katar nur eine einzige gute Stelle zum Überholen. Und 2021 fiel die Strecke vor allem dadurch auf, dass hohe Asphalttemperaturen die Reifen besonders heftig beanspruchten und es immer wieder Reifenschäden gab. Nicht unbedingt die Art Rennaction, die Motorsportfans sich versprechen. Und trotzdem fährt die Formel 1 hier schon zum 3. Mal, weil es für den großen Rennzirkus eben einfacher ist, hierher zu kommen. Einfacher ist, Verträge zu schließen. Katar sorgt schon für einen reibungslosen Ablauf. zur Freude der Formel 1 und ihrer eigenen Werbekunden und Lizenzpartnern in den großen Fernsehanstalten. Hauptsache, es wird gefahren. Vielleicht sind die Fans auf der Tribüne zweitrangig. Und politisches auch. Die ersten Rennen in Katar sorgten für Diskussionen. Kritik gab es zum Beispiel gegenüber dem Land, der Regierung und ihrem Umgang mit Menschenrechten. Auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton war einer von denen, die Katar immer kritisch sahen. Das hat er auch öffentlich in den Medien immer wieder klargemacht.
Wenn der Sport an diese Orte geht, ist er verpflichtet, das Bewusstsein für die Probleme zu schärfen. Diese Orte müssen genau untersucht werden. Gleichberechtigung ist ein ernstes Thema.
Doch diese Diskussionen werden immer weniger.
Das Ergebnis, was hinten nach einem Sportereignis rauskommt, ist für ein Land in fast allen Fällen sehr, sehr positiv. Das gilt für fast alle Sportarten.
Kritiker bezeichnen das auch gerne mal als Sportswashing. Also wenn ein Land sein Image durch eine Sportveranstaltung aufpoliert. Und das gibt es nicht nur in Katar. Die neue Regenbogenrennstrecke, von der wir am Anfang dieser Folge gesprochen haben, die wird in Saudi-Arabien gebaut. Genauer gesagt in einer künstlichen Stadt dort, einem Superfreizeitpark. Eine Rennstrecke als Goodie zu einer gigantischen Erlebniswelt. Also andersrum als bei Nürburgring 2009. Sie wäre damit schon die zweite Rennstrecke in dem arabischen Staat. Seit 2020 hat die Formel 1 außerdem einen Sponsorendeal mit dem staatlichen Mineralölkonzern des Landes, der den Verantwortlichen über 40 Millionen Euro in die Kassen spülen soll. Pro Jahr. Arabische Staaten sehen die Formel 1 als Chance, als Global Player wahrgenommen zu werden. Und sie sind damit nicht allein.
Wir haben so viele große Sportevents, wo die Finanzierung, ich sag mal, über die Regierung läuft. Also in Aserbaidschan wird das einfach beschlossen, wir machen Formel 1. Was kostet das? Wir fahren. In China ist das vergleichbar.
Und selbst in Europa ist das so. Zum Beispiel in Spanien, in den Niederlanden oder in Belgien. Wo sowohl der Staat als auch einzelne Regionen Geldgeber sind für den Grand Prix vor der eigenen Haustür. Steht am Ende ein Minus, zahlt der Staat. Also genauso wie früher beim Nürburgring. Doch es scheint, als habe dessen Geschichte die Politik bei uns im Land etwas abgeschreckt.
Deutschland ist das einzige Land eigentlich, das einen großen Preis von Deutschland nicht vom Staat subventioniert bekommt. Die Fußball-Weltmeisterschaft, ja, wer hat das bezahlt? Ja, natürlich der deutsche Steuerzahler. Ja, logisch. Das war aber auch nicht schlimm, weil es war toll.
Ob der deutsche Steuerzahler aber nochmal die Formel 1 bezahlen will? Bei damals fast 10 Millionen Euro Verlust pro Formel 1-Rennen am Nürburgring? Das ist mehr als fraglich. Obwohl die Königsklasse des Motorsports heute ganz anders ist. Eine, die sogar Gewinne bringen kann. Denn es hat sich viel verändert. Vor allem ist die Formel 1 viel größer geworden. Und das kommt so.
Die Formel 1 hat einen neuen Besitzer. Das US-amerikanische Medien- und Unterhaltungsunternehmen Liberty Media hat die Rennserie gekauft.
8 Milliarden Dollar lässt sich die Liberty Media die Formel 1 kosten.
2016 kauft Liberty Media die Formel 1. Liberty Media, das ist ein US-amerikanisches Medienimperium. Dessen Gründer, John C. Malone, gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Und als er und sein Unternehmen die Formel 1 und alle ihre Rechte erwerben, drehen sie die Königsklasse des Motorsports einmal auf links. Erst einmal überprüft Liberty Media alle vergebenen Fernsehrechte. Die Fernsehübertragungen in alle Welt sollen in Zukunft viel mehr Geld in die Kassen spülen. Mit der Folge, dass Sender wie RTL wenig später für einige Zeit aussteigen. Nach über 30 Jahren am Stück keine Formel 1 mehr zeigen in Deutschland, weil ihnen die Rechte zu teuer sind. Dann sägt Liberty Media Bernie Ecclestone ab. Nach dem Verkauf seiner Formel 1-Rechte an das Unternehmen war er formal noch ein Jahr lang Formel 1-Boss. Das ändert Liberty Media und ersetzt ihn durch jemand anderen. Wahrscheinlich auch, weil Ecclestone mittlerweile einige Skandale an der Backe hat. Unter anderem musste er 2014 100 Millionen Euro zahlen, damit ein Verfahren gegen ihn eingestellt wird. Und dann macht Liberty Media etwas, das die Formel 1 maßgeblich verändern wird. Eine Kooperation mit dem Streamingdienst Netflix. Eine Doku-Crew darf ganz nah ran an die Formel 1, viel näher als je ein Journalist zuvor. Die Netflix-Serie Drive to Survive sorgt für einen vielleicht nie dagewesenen Hype der Formel 1. Die Serie begleitet die Fahrer und Teams der Formel 1 hinter den Kulissen. Kameras sind bei scheinbar sehr vertraulichen Gesprächen dabei. Vieles wird aber auch für die Serie inszeniert. Die Serie ist deshalb eine Mischung aus Doku und Soap. Dazwischen gibt es Ausschnitte aus Rennen, Hollywood-reif dargestellt, mit super Zeitlupen und dramatischer Musik. Die Formel 1 wirkte jung, entspricht so gar nicht ihrem alten, manchmal etwas angestaubten Image. Alles ist irgendwie fresh, cool, hip und das kommt an. Durch die Serie kommen viele auf den Sport. Auf einmal finden Millionen junger Menschen, die nicht wie ich damit aufgewachsen sind, Zugang dazu. Sie feiern die jungen Fahrer, die auch durch die Serie zu absoluten Social-Media-Stars werden.
Ich habe irgendwo einen Kollegen gelesen, der hat zu Recht erkannt, dass die Show doch wesentlich wichtiger ist als jedes journalistische Ereignis. Und Liberty Media, die Besitzer von Formel 1 jetzt, die legen halt allergrößten Wert auf die Show.
Das sagt ARD-Formel 1-Kommentator Volker Hirt. Und diese Show funktioniert vor allem dort gut, wo die Formel 1 früher keine große Rolle gespielt hat.
Wir hatten früher am Anfang kein einziges Rennen in der Formel 1 in den USA. Aber jetzt haben wir gleich drei. Wir haben Austin, Texas, wir haben Miami, wir haben Las Vegas. Und wer die Bilder in Las Vegas gesehen hat, der hat auch gesehen, hier ist Show angesagt und weniger Formel 1 und weniger Sport. Das macht Liberty Media sehr geschickt.
Die neuen Eigentümer haben die Formel 1 neu erfunden. Und die Königsklasse hat ihr vielleicht etwas angestaubtes Image des Männer- und Millionärssports abgelegt. Stattdessen zeigt sie sich heute jung wie nie, ist da, wo die Fans von morgen sind. Bei Netflix, Instagram, TikTok und erobert dabei noch neue Märkte. In vielen Teilen der Welt wächst der Sport weiter. Doch in Deutschland sinken die Fernsehquoten. Auch wenn es hierzulande seit ein paar Jahren viele neue und auch junge Formel-1-Fans gibt. Richtig im Mainstream zurück ist der Sport noch nicht. Und das hat einen Grund, sagt RTL-Formel-1-Kommentator Christian Danner.
Im Vergleich zu Deutschland besteht der Unterschied darin, dass in all diesen Ländern das Thema Formel 1 als Sportart immer wichtiger war als der Protagonist, der für das Land, sage ich jetzt mal, gewonnen hat.
Es fehlt an einem großen deutschen Fahrer, einem, der die Autonation Deutschland endlich wieder wachküsst, wie damals Michael Schumacher.
In Deutschland sind wir sehr verwöhnt worden. Wir hatten mit Michael Schumacher einen Mann, der mehr oder weniger in Serie gewonnen hat. Wir hatten Sebastian Vettel, der in seinen Fußstapfen auch 4 WM-Titel errungen hat. Wir hatten Nico Rosberg, der auch für Mercedes noch dazu ein Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und es ist ganz normal, dass das in Wellen passiert. Und das ging anderen Nationen ganz genauso. In Brasilien, es gibt im Moment da niemand, Senna, Piquet, wie sie alle hießen, da war richtig was los. Also das geht immer so auf und ab.
Das klingt jetzt alles so, als habe Deutschland gerade keinen einzigen Fahrer vorzuweisen. Und das stimmt ja gar nicht. Aktuell gibt es einen deutschen Fahrer in der Königsklasse, Nico Hülkenberg, der 2025 zu Sauber gewechselt ist. Das Team, das nächstes Jahr Audi heißen wird. Und auch wenn er nach über 200 Formel 1 Grand Prix immer noch auf sein erstes Podium wartet, er ist für mich ein echt guter deutscher Vertreter in der Königsklasse.
Was den Nico Hülkenberg angeht, glaube ich, da müssen wir ganz realistisch sein, der wird keinen Hype mehr auslösen. Dazu ist er zu lange dabei und dazu ist er schlichtweg gesagt auch zu alt, respektive nicht zu alt zum Rennfahren. Aber ich sag mal, was das Stadium seiner Karriere angeht, das geht jetzt noch 2 Jahre, vielleicht 3, und dann ist er gut.
Eine neue deutsche Formel-1-Hoffnung muss jünger sein. Plötzlich auftauchen als der neue Star und das gewisse Etwas haben, um den Hype nochmal richtig entfachen zu können. Nur gibt es diesen Fahrer nicht. Oder?
Was die Talente angeht, so haben wir in der Tat 2 junge Burschen, die im Moment in der Formel 3 respektive Formel 2 starten. Einer hat den wundervollen Namen Goethe, wie unser Johann Wolfgang. Und der andere heißt Tim Tramnitz.
Kurzer Einschub. Goethe ist nach eigener Aussage übrigens tatsächlich verwandt mit dem Goethe.
Die sind beide sehr erfolgreich gefahren und haben beide das Zeug, in die Formel 1 nach oben zu kommen. Das traue ich beiden zu. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie die sich weiter durch die Nachwuchsserien schlagen.
Und nicht nur deutsche Fahrer sind dabei, auch Fahrerinnen.
Also man merkt auf jeden Fall schon, dass der Motorsport weiblicher wird.
Carrie Schreiner kennt ihr schon aus der letzten Folge Höllenrausch. Bis 2024 war sie eine der Frauen, die in einer Formelklasse fährt. In der Formel 1 Academy, einer eigenen Serie nur für Frauen.
Natürlich ist es immer noch eine Männerdomäne und es wird auch noch lange dauern, bis es eine Frau in die Formel 1 schafft. Aber man merkt, dass es immer mehr gibt, die sich dafür interessieren. Beispielsweise am Nürburgring fahre ich auch mit einem reinen Damenteam. Das heißt nicht nur, dass alle Fahrerinnen Frauen sind, sondern auch die Mechanikerin, die Ingenieure, das Teammanagement. Und natürlich die Serien wie die Formel 1 Academy.
Übrigens, neben Carrie Schreiner gibt es noch eine bekannte deutsche Frau, die ziemlich weit oben mitfährt. Sophia Flörsch. Bis Ende 2024 fuhr sie in der Formel 3. Als einzige Frau in derselben Klasse wie die deutsche Formel 1 Hoffnung Tim Tramnitz.
Man braucht ein unbegrenztes Budget, man muss ein Ausnahmetalent sein und muss auch die richtigen Leute kennen. Selbst wenn man sieht, die letzten Formel 2-Sieger haben es nicht in die Formel 1 geschafft. Das ist wirklich, sieht man, wie schwer es wirklich ist.
Der Weg für einen neuen deutschen Formel 1-Star ist hart. Und auch wenn es Hoffnung gibt, verglichen mit anderen Ländern sind die Nachwuchsklassen im Motorsport nicht vor allem deutsch, sondern eher britisch, italienisch oder französisch. Anders als noch Anfang der 2000er, als deutsche Fahrer den Motorsport dominierten. Es ist irgendwie ein Teufelskreis. Ohne großen deutschen Formel-1-Fahrer kein neuer Hype. Ohne Hype kein neuer großer deutscher Formel-1-Fahrer.
Aber hey, vielleicht können wir Motorsport wieder größer machen. Also lasst eine Bewertung da und klickt auf Folgen. Das würde sicher helfen.
Und es gibt noch einen anderen Grund, warum weniger Menschen in Deutschland die Formel 1 verfolgen.
Ein großes Problem ist, dass die Formel 1 nur noch im Pay-TV oder fast nur noch im Pay-TV zu sehen ist.
Das ist Marvin Kleppel. Er ist riesiger Formel 1 und generell Motorsport-Fan und fast jedes Wochenende am Ring. Ich treffe ihn beim 24-Stunden-Rennen.
Es bringt nichts, wenn RTL nur eine Handvoll Rennen zeigt. Dem Fan fehlt der Kontext einer ganzen Saison. Der Fan muss begreifen, warum ist es jetzt eine kleine Sensation, dass Fahrer XY jetzt auf einer höheren Position fährt oder eben auf einer niedrigen. Das weiß der Fan nicht, wenn er nur mal eben bei RTL einschaltet. Dafür braucht er ein teures Sky-Abo und das können sich nicht viele leisten und das wollen sich auch nicht viele leisten.
Was Marvin da sagt, das spricht mir richtig aus der Seele. In Deutschland bekommen ganz normale Sportinteressierte viel zu wenig mit von der Formel 1. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, wann die Sportschau das letzte Mal was zum Motorsport gebracht hat. Dafür kenne ich aber gleich 4 öffentlich-rechtliche YouTube-Formate zu Fußballvereinen, allein im Sendegebiet des SWR. Weil die ARD eben die Rechte hat für Fußball, aber nicht für Formel-1-Übertragung. Es braucht also einen neuen Hype. Und am tollsten wäre es natürlich, wenn der durch ein Comeback der Formel 1 am Nürburgring zurückkommt. Das wär's doch.
Der Nürburgring steht für eine lange Motorsportgeschichte inklusive Formel 1. Und ich glaube, es würde der Formel 1 gut tun, nicht nur so, sag ich mal, jetzt Disneyland-Hollywood-Rennen zu fahren, sondern eben auch auf Traditionsstrecken, die echt was bedeuten und wo den Motorsportfans das Herz höher schlägt. Die Formel 1 auf der Nordschleife, man müsste dafür in der Nordschleife sicher einiges ändern. Aber ich glaube, das geht. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Die Formel 1 wieder auf der gefährlichen Nordschleife. Zugegeben, das ist eine ziemlich verrückte Idee, die Kai Ebel da hat. Aber hey.
Es gibt immer eine Lösung, aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das heißt, erstmal muss ich das ja überhaupt wollen. Aber so ein Name, die grüne Hölle, Formel 1, ich meine, ich glaube, das würde alle elektrisieren.
Hättest du eine Idee, wer das am Ende bezahlen soll oder wie man das hinkriegt?
Also da müssen sicherlich dann viele ran. Da muss man erstmal gucken, welche solventen Herren interessieren sich denn sehr für Motorsport. Da gehen da gerne rein, die noch Geld übrig haben. Ich meine, da gibt es so viele, die verknallen ihr Geld für Yachten oder Sponsoren aus der Formel 1. Da könnte jeder was zu beitragen. Die Formel 1 selber, Liberty, die alles anschieben, die müssten auch dafür sein, dass so ein großer Name dann auch wieder groß gemacht wird, so wie er es verdient.
Die Formel 1 wieder auf der Nordschleife fahren lassen. Dort, wo Journalist Wilhelm Hane früher drüber gefahren ist, um Brötchen zu holen. Wo Hotelbesitzerin Uschi Schmitz als kleines Mädchen die Fahrer in der Boxengasse nach Autogrammen gefragt hat. Dort, wo Niki Lauda seinen schweren Unfall hatte. Aber mal die Fernbrille abgezogen. Braucht es die Formel 1 denn wirklich um jeden Preis am Nürburgring? Passen die für mich legendärste Rennstrecke der Welt und die irgendwie abgehobene Königsklasse überhaupt noch zusammen? Auch wenn ich mir als Formel-1-Fan eigentlich nichts Besseres vorstellen kann als eine Rückkehr der Königsklasse an den Nürburgring, frage ich mich schon irgendwie, will der Ring überhaupt noch eine Königsklasse, die so anders ist als damals?
Nicht zu jedem Preis. Es muss halt für beide Seiten passen.
Das ist Ringgeschäftsführer Christian Stefani. Im Interview sagt er uns, dass der Ring und die Formel 1 mehrmals im Jahr miteinander sprechen. Aber
als privatwirtschaftliches Unternehmen ist es für uns aktuell völlig aussichtslos, die Formel 1 hier zurückzubekommen. Der Veranstalter hat da einen ganz klaren Standpunkt. Wir haben da unseren Standpunkt. Wir haben ja ganz klar kommuniziert, dass wir damit zumindest realistisch die Chance auf eine schwarze, betriebswirtschaftliche schwarze Null haben müssen. Das haben wir derzeit nicht.
Ganz ausschließen will Christian Stefani ein Comeback aber nicht.
Ich rechne schon damit, in die Zukunft gedacht, dass die Formel 1 hier bestimmt irgendwann mal wieder aufschlagen wird. Aber wann das sein wird, da kann man keine seriöse Prognose wagen.
Es heißt also abwarten. Eine Rückkehr der Formel 1 an den Nürburgring scheint zumindest aktuell nicht wirklich realistisch zu sein. Der Strecke schadet das aber ganz und gar nicht.
Diese Rennstrecke ist auf der Welt einmalig, auch wenn sie keine Formel-1-Rennstrecke ist. Diese Rennstrecke kann der Region keiner mehr nehmen. Das ist unglaublich. Jeder, der da mal gefahren ist und alle, die diese Nordschleife kennen, die sind alle so begeistert, dass sie sagen, wunderschön, dass es das gibt. Und der Mythos Nürburgring wird immer weiterleben.
Volker Hirt hat recht. Der Nürburgring lebt weiter. Er bleibt auch ohne Formel 1 ein Ort, der Menschen zusammenbringt. Aus der Eifel, aus Deutschland, Europa, ja der ganzen Welt. Der Mythos lockt Motorsportfans von überall an. Bei jedem unserer Besuche haben wir neue Kennzeichen gesehen. Aus Großbritannien, den Niederlanden, Luxemburg, ja sogar aus Schweden waren viele Motorsportfans da.
Wir sind schon seit Ewigkeiten mit dabei, also als Kinder schon da gewesen und dann nie wieder aufgehört. Immer jedes Jahr hergekommen. Also mir würde wirklich was ganz Großes fehlen, weil ich bin ja nicht nur zum 24-Stunden-Rennen hier, sondern auch zu anderen Veranstaltungen. Das ist hier ein Treffpunkt, wo man Leute wieder sieht, die man vielleicht nur einmal im Jahr zu dieser einen Veranstaltung trifft, aber man sieht sich jedes Jahr wieder und es ist wie so eine kleine Familie irgendwo, so eine kleine Gemeinde, die sich zusammenfindet.
Die Magie am Ring ist einfach auch so ein bisschen dieses Heimatgefühl. Für mich ist das hier ganz eindeutig Heimat. Meine ersten Motorradtouren, als ich 18 geworden bin, gingen durch die Eifel immer zum Ring, immer am Ring vorbei. Immer wenn die Strecke es irgendwie hergegeben hat. Das ist für mich einfach so die Magie, die mich hierher zieht.
Und vielleicht ist das der Nürburgring, der überdauert. Auch ohne Formel 1. Eine Strecke, die
im Mainstream vielleicht nicht mehr so sehr stattfindet, aber immer noch das Rennsport-Mekka schlechthin ist. Ein letztes Mal fahren wir für diesen Podcast Ende Oktober 2024 in die Eifel. Dorthin, wo unsere Reise angefangen hat, wo uns die Menschen vor Ort gezeigt haben, was ihnen und Motorsportfans weltweit der Ring bedeutet. Dort, wo so viele legendäre Rennen stattgefunden haben und die goldene Formel 1 ihren Mittelpunkt in Deutschland hatte. Mit Niki Lauda, mit Michael Schumacher, mit Markus Winkelhock. Unsere Fahrt geht nochmal vorbei an der Nordschleife, wo wir Fans getroffen haben, die Liebe zum Ring verstanden haben. Mittlerweile ist es Herbst, die Blätter fallen auf die Straße und dann biegen wir ab auf die Zielgerade in Nürburg, wo das Hotel am Tiergarten mit der Pistenklause liegt. Es ist wahrscheinlich das erste Mal dieses Jahr, dass hier in der Kneipe nicht so viel los ist. Die Motorsportsaison ist zu Ende. Doch eine sitzt immer noch an ihren Buchungen, schreibt sie handschriftlich auf und trägt wieder diese Kette, die den Umriss der Nordschleife zeigt. Mit dem kleinen Steinchen an der Stelle, wo ihr Hotel liegt. Uschi Schmitz.
Haben Sie die wirklich immer an?
Nur nachts nicht, weil ich Angst habe, dann verliere ich sie irgendwie oder sie reißt ab. Das ist so, ich habe mir das vorgenommen, damit der Nürburgring lebt.
Der Ring soll leben. Und der tut es. Das ist mir schon im ersten Gespräch mit Uschi Schmitz klar geworden. Mittlerweile ist sie 80 und sie sieht zufrieden aus. 2024 sei ein richtig gutes Jahr gewesen für ihr Hotel.
Es läuft super, alles wunderbar.
Zusammen blicken wir auf das zurück, was wir in unserer Recherche gelernt haben. Über die Geschichte des Nürburgrings, den Skandal um Nürburgring 2009 und das Verschwinden der Formel 1 in Deutschland. Sie lächelt und ich frage sie, was es sich wünscht für ihren Ring in Zukunft und wie es weitergehen soll.
Lasst es so, wie es ist. Versucht nicht noch irgendwelche Extravaganzen da reinzubringen. Lasst es so, wie es ist. Dass jeder hier fahren kann, Otto Normalverbraucher, die großen Rennen.
24-Stunden-Rennen, Motorradrennen, Touristenfahrten und mehr Testfahrten der Automobilindustrie. Aber auch Rock am Ring, Hindernisläufe und Fahrradrennen für ein Publikum außerhalb des Motorsports.
Das kann alles hier stattfinden und dass die Menschen, die hier hinkommen, glücklich sind und sich wohlfühlen.
Das ist der neue, alte Ring. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Das war die 6. und letzte Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt ihm eine positive Bewertung, folgt ihm und teilt ihn mit euren Freunden. Autor bin ich, Max Dehling. Co-Autorin und Redaktion Judith Schattgar. Redaktionelle Unterstützung aus dem Studio Koblenz, Nada Fiebes. Redaktionelle Leitung Manuela Wey. Projektleitung Miriam Börnle und Katrin Fürle. Produktion Axel Höfel. Komposition Philipp Fackler. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Formel 1 Kommentar Volker Hirt. Grafik Giovanna Di Caro. Distribution Raffaela Rübsamen und Ramona Längert. Und wer jetzt schon traurig ist, nicht mehr mit neuen Folgen rund um den Nürburgring versorgt zu werden, hüpft doch mal rüber in die ARD-Mediathek. In der Doku 100 Jahre Nürburgring, Geschichte einer Kultstrecke, geht's direkt weiter mit ganz viel Rennaction. Außerdem habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch, wenn ihr auf Sport und gute Unterhaltung steht. Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Felix kennt ihr wahrscheinlich noch als Ex-Skifahrer oder auch TV-Experte. Und Philipp ist langjähriger Sportreporter beim BR. Die beiden treffen sich jeden zweiten Mittwoch auf Pizza und Pommes und diskutieren dabei Themen aus der Welt des Sports. Im Mittelpunkt steht aber immer die Frage, was können wir eigentlich aus der Lebensschule Sport mitnehmen? Hört mal rein in Pizza und Pommes, in der ARD-Audiothek und überall auch sonst, wo es Podcasts gibt. Und ein Blick in die ARD-Audiothek lohnt sich sowieso immer. Da gibt es ganz viele coole neue Podcasts.